Gesundheit hören.
Tatsächlich gibt es ein, zwei männliche Kollegen, die so total vom alten Schlag sind. Ich finde die einfach nur noch lustig. Also die sind für mich nicht mehr zeitgemäß. Für mich, mir tun die fast ein bisschen leid.
Frauen gehen nicht in die Medizin. Mit diesem Satz ist meine heutige Gästin noch aufgewachsen. Inzwischen hat sie aber eindrucksvoll bewiesen, dass Frauen sehr wohl in die Medizin gehören. In dieser Folge von Frau Doktor übernehmen Sie spreche ich mit Dr. Anna Magdalena Zielke. Sie ist Chefärztin und stellvertretende Chefärztin für Radiologie und interventionelle Therapie an drei Kliniken des Vivantes Klinikums in Berlin. Wir wollen heute darüber reden, wie es sich so anfühlt, jetzt in dieser Vorbildrolle zu sein und darüber, dass es keine Zauberformel gibt, um Chefärztin zu werden. Hallo Anna, schön, dass du heute hier bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Mein Name ist Julia Rotherbel, ich bin Chefredakteurin der Apothekenumschau und wünsche euch jetzt allen sehr viel Spaß beim Zuhören.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Anna, wenn man sich die Chefärztinnenlandschaft in Deutschland anschaut, dann sind so ein bisschen über 10% nur weiblich. Ich glaube, die höchste Zahl, die kursiert, sind 14%. Du gehörst zu diesen maximal 14%. Wie fühlt sich das eigentlich an? Ist einem das im Alltag bewusst? Empfindet man es als Privileg? Ärgert man sich, dass so wenig andere Frauen um einen herum sind in dieser Position?
Also Privileg ist, glaube ich, komplett das falsche Wort. Man merkt das natürlich. Ne? Man merkt, dass man in der Minderheit ist, in den Chefarztkonferenzen, in allen Situationen, wo sich Chefärzte zusammenfinden. Und das ist schon manchmal nicht ganz einfach, finde ich. Also es ist, man muss die Spielregeln lernen der männlichen Kollegen. Und um dort irgendwie Anerkennung oder Akzeptanz ist wahrscheinlich das bessere Wort, Akzeptanz zu erlangen.
Da kommen wir gerne nachher nochmal drauf. Es gibt jetzt ja ein Aktionsbündnis, noch relativ neu, für mehr Chefärztinnen. Du warst als Speakerin bei der Auftaktveranstaltung auch dabei. Man fragt sich jetzt so, wenn man sich die Zahlen gerade so im Medizinstudium anguckt, braucht es für Kliniken heutzutage tatsächlich noch so einen Druck eines Aktionsbündnisses, um Chefarztpositionen paritätisch zu besetzen? Scheinbar ja.
Unbedingt, ja. Unbedingt. Ja, es sind mehr weibliche Medizinstudentinnen, aber die scheitern ist das falsche Wort. Die bleiben dann stecken irgendwo auf dem Weg nach oben in der Karriere wegen den bekannten Faktoren. Ne? Kinder, Familie, Privatleben, sie übernehmen mehr Aufgaben als der Ehemann. Und genau um da mehr Unterstützung oder vielleicht auch mehr eigenes Empowerment in die Frauen reinzubringen oder denen das zu zeigen, genau dafür braucht es dieses Aktionsbündnis.
Was könnte man denn dann auch auf der anderen Seite bewegen, wenn man sagt, man möchte nicht nur die Frauen empowern, sondern man möchte auch den Kliniken deutlich machen, dass es sinnvoll sein kann, sehr viel mehr Frauen in diese Führungspositionen zu heben als bisher?
Also wir haben ja ein ganz anderes Führungsverständnis als Männer. Ne? Wir führen ganz anders. Und ich glaube, die Charaktere der jungen Ärzte ändern sich ja auch jetzt, ne, mit den neuen Generationen und so. Und ich glaube, also ich will jetzt hier keinem Mann zu nahe treten, aber ich glaube fast, dass weibliche Führung da besser geeignet ist, mit umzugehen als männliche Führung. Und das ist was in den Geschäftsführungen der Kliniken oder der ganzen Krankenhauskonzerne ankommen muss. Vielleicht ist es auch schon bekannt, aber es muss irgendwie verstanden werden, dass das, glaube ich, für die Zukunft ganz wichtig ist.
Was wären denn deiner Meinung nach so Führungsskills, die typisch weiblich sind, wenn man das so sagen möchte?
Mehr Verständnis für Privatleben. Also ganz klar, ne? Ganz klar, wenn Assistenzärzte zu mir kommen und ich weiß nicht, in Elternzeit nehmen wollen oder jetzt hatte ich gerade einen jungen Oberarzt von mir, der wollte einfach, dass seine Kinder, bevor sie in die Grundschule kommen, also bevor sie eingeschult werden, nochmal irgendwie ein Jahr im Ausland leben. Und der hat mich darum gebeten, dass er ein Jahr nach Australien gehen kann, dass ich ihn freistelle. Und ich bezweifle ganz, ganz stark, dass das bei männlichen oder einigen meiner männlichen Kollegen einfach so gegangen wäre. er hat sogar nach dem Gespräch, nachdem er das zu mir gesagt oder nachdem er zum Termin bei mir war und mir das so nahegelegt hat oder mich darum gebeten hat, hat er sogar danach zu mir gesagt, so eine Reaktion hatte er gar nicht erwartet. Er hat erwartet, dass ich ihn irgendwie ausschimpfe und sage, ja, dann such dir einen anderen Job oder so, ne? Weil das ist natürlich schwer. Ich habe nur zwei Oberärzte in der einen Abteilung und wenn einer da 50% fehlen, dann merkt man das. Aber ich hatte irgendwie dafür Verständnis. Ich war auch im Ausland. Ich kann das verstehen, dass das für Kinder irgendwie interessant ist, auch für ihn. Und der ist jetzt auch wieder zurückgekommen nach einem Jahr. Also ich habe mich auch darauf verlassen, dass er zurückkommt. Und er wollte auch nie, hat auch nie mit dem Gedanken gespielt, nicht zurückzukommen. Und der war total, der ist total dankbar gewesen und total glücklich, dass seine Kinder das irgendwie mitmachen durften. Und ich glaube, das ist schon viel weibliche Führung, die dabei gewesen ist.
Und davor haben vielleicht die Leute, die jetzt in den Kliniken das Sagen haben und entscheiden, wer eingestellt wird, vielleicht sogar ein bisschen Respekt?
Respekt weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, die
Sorge oder wie auch immer, ja.
Sorge, ja, Sorge ist wahrscheinlich das richtige Wort. Also ich bin jetzt auch schon fast 20 Jahre dabei. Mhm. Und ich kenne natürlich noch die Zeit, in der man gesagt hat, oh, stell keine Frau ein, die wird schwanger. Das ist jetzt nicht in meiner Abteilung gewesen, aber ich weiß, dass das noch in anderen Abteilungen kursiert ist. Und das aus den Köpfen rauszukriegen, ist auch nicht so einfach.
Umgekehrt hat dieses Aktionsbündnis ja eine Umfrage gemacht. Und da wollten nur in Anführungszeichen 30% der Befragten überhaupt Chefärztin werden. Also ist es auch eine Erfahrung, die du machst, dass man Frauen quasi vielleicht eher dazu überreden muss, sich zu überlegen, diesen Karriereschritt zu gehen? Und dass also ein Grund war, der persönliche Preis ist mir zu hoch.
Ja, also da hätte ich zwei Punkte zu. Mich würde mal so eine Umfrage bei den jetzt jungen männlichen Kollegen interessieren, weil einmal merke ich auch, dass Führungspositionen gar nicht mehr so beliebt sind. Also das betrifft jetzt Frauen und Männer, denke ich, ne? Weil einfach dieses, die Entscheidungen treffen, die Verantwortung übernehmen und so, das sind einfach Dinge, die, glaube ich, mit neueren Generationen auch nicht mehr so attraktiv sind. Und das Zweite ist, dass viele Frauen sich das tatsächlich nicht zutrauen. Und ich gehöre auch, also ich war da nicht anders. Ich gehöre tatsächlich dazu, immer wenn bei mir so ein Karriereschritt anstand oder wenn einer kam, weiß ich, dass ich als erstes gedacht habe, nee, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, da bin ich irgendwie noch nicht weit genug. Und dann habe ich es halt doch gemacht, habe mich beworben, habe die Stelle bekommen und nach 1-2 Jahren habe ich mich total sicher gefühlt und das hat mir total Spaß gemacht. Aber paar Jahre später wieder das Gleiche. Nächster Karriereschritt stand an. Ich habe auch erst gedacht, oh, das kannst du nicht und so. Und willst du das wirklich? Und also das ist in unseren Köpfen irgendwie noch mehr drin als in den männlichen Köpfen. Und also biete mal einem männlichen Kollegen irgendwie einen Karriereschritt an. Der sagt sofort, ja, mache ich klar. Ne? Kann ich auf jeden Fall, brauche ich nicht drüber nachdenken. Auch wenn er die Qualitäten gar nicht alle erfüllen würde, würde der das trotzdem sofort bejahen und machen wollen. Ne? Und wir sind da, glaube ich, noch ein bisschen zurückhaltender. Ich würde nicht sagen, das Imposter-Syndrom ist ja auch weit verbreitet bei uns, aber es ist wahrscheinlich weiter verbreitet als bei männlichen Kollegen. Und ich glaube, da müssen wir genau mit so Aktionsbündnissen eben angreifen, ne? Und die Frauen mehr dazu bewegen, dass sie mehr an sich selber glauben.
Was hat dir denn in den Momenten geholfen, dass du am Ende doch Ja gesagt hast?
Mentoren. Also wirklich männliche und weibliche Mentoren. Ich habe mich dann mit Freunden, die entweder in diesen Positionen schon waren oder die von außen drauf geschaut haben, darüber unterhalten. Und die haben gesagt, natürlich machst du das, klar, und das kannst du. Und also die haben mehr an mich geglaubt tatsächlich, als ich selber an mich geglaubt habe in dem Moment. Und das ist auch was, was hoffentlich das Aktionsbündnis irgendwann aufnimmt, ne? Dass man mehr Mentorinnen auch gerade für weibliche Kolleginnen entwickelt.
Also das wäre auch was du jetzt jungen Ärztinnen raten würdest, dass man sich eine Mentorin sucht?
Unbedingt. Also 100%. Und nicht nur jungen Ärztinnen, auch ich könnte jetzt irgendwie noch eine Mentorin gebrauchen, weil sie nicht eine alte, ältere chefärztliche Kollegin, die irgendwie schon 40 Jahre dabei ist und nicht 20 wie ich. Ne? Auch bei mir kann man noch viel im Kopf ändern. Aber gerade bei jungen Kolleginnen ist das ganz wichtig. Vivantes hat ja so ein Programm, ne? Vivantes hat ja so ein Mentorinnenprogramm. Das ist ganz toll.
Was würdest du denn sagen, macht eine gute Mentorin aus?
Also erstmal zuhören natürlich und rückspiegeln, wie man, also einfach widerspiegeln, wie man so selber auf andere Leute wirkt. Weil ich glaube, da ist immer Selbstbild und Fremdbild total inkongruent bei Frauen. Ist bei Männern auch, nur in die andere Richtung.
Würdest du sagen, es spielt auch das Geschlecht eine Rolle bei der Auswahl eines Mentors oder einer Mentorin? Also würdest du dich für einen Mann oder eine Frau entscheiden?
Wobei ich auch tatsächlich männliche Mentoren hatte in meinem Fall, die mehr an mich geglaubt haben als ich. Hm. Also es geht beides, aber ich glaube, weiblich auf weiblich ist besser.
Hm. Wobei man vielleicht, wenn man einen Mann hätte, irgendwie so ein bisschen Einsichten in dieses männliche Denken und männliche Kommunikation und so weiter erhalten würde. Keine Ahnung.
Nur wenn sie offen dafür sind.
Ja, das stimmt.
Und das sind definitiv nicht alle. Mhm. Also gerade wenn man in die Chefarztriege schaut, sind da noch ganz viele Altersschlag will ich nicht sagen, aber weißt du, was ich meine? Mhm. Das sind noch diese alten Denkmuster vorhanden.
Du warst ja bei der Auftaktveranstaltung zum Thema Vorbilder. Wer war denn dein Vorbild oder wer waren deine Vorbilder?
Tatsächlich mein Vater, würde ich sagen. Also der ganz viel, da habe ich immer sehr aufgeschaut zu. Das sind Fußstapfen, die ich wahrscheinlich nie füllen werde, aber die mich immer motiviert haben. Ansonsten gab es natürlich hier auch weibliche Chefärztinnen, zu denen ich aufgeschaut habe, aber sehr wenige.
Dein Vater war ja ein Pionier bei der Behandlung von Wirbelsäulenverformungen. Du hast jetzt schon gesagt, große Fußstapfen. Also einerseits war er dein Vorbild, aber andererseits weiß ich, dass eigentlich in eurer Familie sehr traditionelle Rollenbilder gelebt wurden. Deine Mutter war oder ist, ich weiß es nicht, auch Ärztin, war aber zu Hause.
Ja, das ist auch tatsächlich so. Ich weiß auch, als ich das erste Mal gesagt habe, ich studiere Medizin oder ich denke darüber nach, Medizin zu studieren, hat mein Vater tatsächlich, Jahrgang 31, ne, hat tatsächlich damals so reagiert, ach, was willst du damit? Was willst du damit als Frau? Das ist doch zu anstrengend und mach doch lieber was Schönes, Architektur, Kunst. Und okay. Ja, tatsächlich, war tatsächlich so. Und weil er auch damals schon mein Vorbild war, irgendwie auch im Privaten, habe ich auch nicht mit Medizin angefangen, sondern ich habe tatsächlich BWL studiert ein Jahr und habe dann aber gemerkt, dass das irgendwie, also Zahlen und irgendwie sowas, das ist nichts für mich und das war zu trocken und so. Und dann bin ich nochmal ins Gespräch gegangen mit meinen Eltern oder hauptsächlich mit meinem Vater. Und also wir hatten ja auch den Fall, dass meine Mutter ihre Karriere aufgegeben hatte für uns. Ne? Also es war wirklich ganz traditionell und ich habe gesehen, dass das mit Kindern schwierig ist und Familie, aber ich war ja noch jung, ich wusste ja gar nicht, wo mein Privatleben hingeht und bin dann nochmal mit ihm ins Gespräch gegangen. Dann hat er, glaube ich, gemerkt, dass ich davon nicht abzubringen bin und das unbedingt machen will. Und von dem Moment an hat er das total unterstützt und war dann auch stolz auf mich, als ich das gemacht habe. Und ich weiß, dass er, also im Medizinstudium, haben wir uns so oft ausgetauscht, der wusste noch so viele Sachen aus seinem Studium und das war total toll einfach. Aber er musste auch überredet werden, ne? Er musste ein bisschen davon überzeugt werden, dass ich das echt will.
Okay. Aber hat er quasi seine Einstellung in Bezug auf seine Tochter geändert oder generell seine Einstellung in Bezug auf Frauen in der Medizin?
Auf seine Tochter.
Okay.
Ja. Also mein Vater war ein toller Mann. Ich will jetzt auch, also.
Ja, nur 31 ist auch eine ganz andere Generation.
Ja, ganz andere Generation. Aber ich glaube, das war wirklich nur auf seine Tochter bezogen.
Hast du das mit ihm diskutiert?
Nee, ich glaube, das hätte ich mich auch gar nicht getraut damals.
Aber sehr spannend. Also er hat dann auch deine Karriere mitverfolgt. Und du sagst, er war auch sehr stolz natürlich. Hat er damit gerechnet, dass man als Frau in der Medizin so eine Karriere machen kann?
Ich glaube nicht. Ehrlich gesagt glaube ich nicht. Nee. Deswegen war er, glaube ich, auch so stolz, ne? Dass man das. Also ich bin ja quasi an Tag 1 nach meiner Facharztprüfung zur Oberärztin geworden und das Da war ich schon sehr jung, ne? Mhm. Und das war schon, also das fand er schon super.
Wie gehst du denn allgemein in deinem Berufsumfeld jetzt mit Männern um, die Frauen nicht fördern in der Medizin oder da noch auch sehr traditionelle Rollenvorstellungen haben?
Musste ich erst lernen, wie ich damit umgehe. Ich weiß, dass mich das eine lange Zeit auch verunsichert hat, auch als junge Assistenzärztin. Und inzwischen belächle ich das ehrlich gesagt ein bisschen. Und tatsächlich gibt es ein, zwei männliche Kollegen, die so total vom alten Schlag sind. Ich finde die einfach nur noch lustig. Hm. Also die sind für mich echt für mich nicht mehr zeitgemäß. Für mich, mir tun die fast ein bisschen leid.
Hm. Aber was würdest du jetzt vielleicht Ärztinnen raten, die noch nicht quasi den beruflichen Weg gegangen sind, den du gegangen bist und die da noch nicht so drüber stehen?
Redet mit jemandem. Findet jemanden, mit dem ihr redet, mit dem ihr das widerspiegeln könnt, was der Alltag ist, den sie erleben. Und findet jemanden, der euch einfach wirklich mal die Fremdwahrnehmung widerspiegelt und solche Situationen mit besprechen kann.
Hm. Kannst du dich beispielhaft an Situationen erinnern, wo du heute den Kopf schüttelst, wie sich Männer verhalten haben?
Ja, klar. Also es gibt, oder es gab, weil der ist inzwischen auch in Rente und wurde auch Zeit, dass er in Rente geht, einen männlichen chefärztlichen Kollegen, der mich auch als Oberärztin noch, hey, meine Kleine, genannt hat.
Okay.
Ja, gut, ich bin jetzt auch nicht besonders groß, aber das ist natürlich total fehl am Platz, ne? Und am Anfang hat mich das verunsichert, weil er war der Chefarzt, ich war die Oberärztin, komplett andere Abteilung. Aber ich weiß, dass ich da irgendwann so reingewachsen bin, dass ich gedacht habe, hey Junge, also erstmal bist du auch nicht besonders groß. Zweitens ist das einfach nur noch peinlich.
Wie empfindest du es denn jetzt, dass du in die Rolle als Vorbild selber reingewachsen bist? Also es gibt ja sicher junge Ärztinnen in deiner Umgebung, die sagen, das möchte ich auch mal erreichen und das ist mein Vorbild.
Also ist auch ein bisschen so ein Pflichtgefühl dabei, ne? Dass ich das jetzt auch durchziehen muss, weil ich Vorbild bin. Also da habe ich jetzt auch schon echt drüber nachgedacht, was so die nächsten Karriereschritte sind für mich und so und ob ich das überhaupt noch will und ob ich noch mehr irgendwie Zeit mit der Arbeit verbringen will. Und ein Gedanke war dabei natürlich, hey, du musst es machen, weil Leute zu dir aufschauen, ne? Und du kannst jetzt nicht einfach stehen bleiben. Ich bin ja noch jung, ich kann ja noch irgendwie total viel erreichen. Und also es ist schon auch ein bisschen eine Last, will ich nicht sagen, aber es ist schon eine kleine Bürde, die man da auferlegt bekommt, wenn Leute zu einem aufschauen oder einen als Vorbild haben. Mhm. Aber andererseits finde ich es natürlich auch total super. Ich kann damit total viel gestalten bei jungen ärztlichen Kolleginnen. Ich kann ich kann sie begleiten auf ihrem Weg und es macht total Spaß und ich kann sie auch entwickeln, ne? Und das kann man natürlich auch nur, wenn man in gewissen Führungspositionen ist, Leute entwickeln.
Mhm. Was ich total schön fand bei der Vorbereitung auf die Folge, dass du auch quasi den Leuten so ein bisschen auf der anderen Seite den Druck nimmst, indem du sagst, eigentlich müssten wir als Vorbilder vermitteln, dass wir keine Superheldinnen sind.
Nee, also sind wir auf gar keinen Fall, ja.
Dass wir einen ganz normalen Weg einfach gegangen sind, für den man keine Superhelden oder Superheldinnenkräfte braucht. Aber ist es tatsächlich noch so ein Gefühl, mit dem manche Ärztinnen, junge Ärztinnen auf dich zukommen, so ungefähr, wie hast du diesen besonderen Weg und was hast du Besonderes getan? Also ist es tatsächlich noch so ein Mysterium? Wie wird man als Frau Chefärztin?
Ja, ist es noch. Ist es noch. Aber getan, das sage ich denen dann auch, ich habe nichts Besonderes getan. Ich habe genauso gelitten in den Nachtdiensten und ich habe genauso schwierige Situationen durchgemacht, privat und beruflich, wie die auch durchmachen werden. Und ich bin auch gescheitert, natürlich, das gehört ja auch dazu. Ich bin oft gescheitert, aber es gibt auch diesen Spruch, bitte, ne, hinfallen, wieder aufstehen, Krone richten und weitergehen. Da ist schon echt was dran und das muss man denen einfach auch beibringen. Ich bin auch gestolpert, klar.
Du hattest ja vorher auch erzählt, also nicht richtig scheitern, aber wir hatten vorher schon drüber gesprochen, dass du auch öfter an dem Punkt warst, wo du quasi Selbstzweifel hattest. Wie gehst du heute damit um, wenn du an so einem Punkt bist? Oder vielleicht gibt es solche Punkte auch gar nicht mehr, aber...
Na klar gibt es sie noch. Ja, auch heute habe ich Mentoren oder Freunde, die ich als Mentoren missbrauche, muss ich schon fast sagen, mit denen ich das bespreche und mir einfach deren Meinung einhole.
Also da kann man die Botschaft senden, das ist was ganz Normales. Und es bleibt vielleicht auch, wenn
unbedingt,
man den Hang dazu hat.
Das geht
hat.
Nie weg. Also ich glaube, bei Frauen geht das nie weg. Ich glaube, Männer haben das gar nicht, ehrlich gesagt. Oder viele haben es gar nicht. Bei Frauen geht das nicht weg. Also das wäre schon echt eine Ausnahme.
Was bei dieser Umfrage des Aktionsbündnisses auch noch rauskam, ist, dass ganz viele sich Unterstützung wünschen, wenn es um die Kommunikationsstile geht. Also wie kommunizieren weibliche und wie kommunizieren männliche KollegInnen? Wir hatten das auch am Anfang ganz kurz schon angeschnitten, das Thema. Was würdest du sagen, was ist der Unterschied in den Kommunikationsstilen und worauf sollte man vielleicht achten, wenn man sich in Runden bewegt, in denen vor allem Männer sitzen?
Riesenunterschiede. Da sind Riesenunterschiede zwischen, ich will jetzt männliche Kollegen auch nicht bashen, das ist auch ein bisschen schwierig, aber da ist natürlich mehr ich will auch nicht Rudelgehabe sagen, aber es ist schon ein bisschen so. Ne? Es ist immer, muss immer einer irgendwie der Held sein oder der Stärkste und der Coolste, die coolsten Sprüche machen. Das haben wir Frauen nicht. Also wenn wir Frauen miteinander reden, dann ist es, glaube ich, mehr auf Augenhöhe. Wir versuchen auch auf Augenhöhe zu bleiben und fast in Freundschaft eine Lösung zu finden für jede Herausforderung oder jedes Problem, was wir besprechen. Bei männlichen Kollegen habe ich jetzt oft beobachtet, dass es eher so ein kleiner Kampf ist, jetzt nicht verbaler Kampf oder auch natürlich nicht physischer Kampf, aber eher so, wer ist der Schlauste, wer kann die neuesten wissenschaftlichen Studien zitieren und sagen, was ist der beste Weg jetzt, Goldstandard und so. Das haben wir nicht als Frauen. Ne? Wir suchen da eher den pragmatischen Weg. Was ist das Beste jetzt für den Patienten und in dem Fall? Wie gehen wir damit empathisch um?
Was waren vielleicht so deine Learnings am Anfang? Wo würdest du sagen, okay, da kann ich euch sagen, den Fehler habe ich gemacht, macht ihn nicht.
Ja, ganz, ganz klar. Bloß nicht zu leise sein. Auf gar keinen Fall zu leise sein, weil das bringt überhaupt nichts. Dann wird man übersehen. Unbedingt in so großen Konferenzen, wo man die einzige oder mit einer anderen Frau vielleicht die einzige Frau ist, unbedingt viel Raum einnehmen. Also sich auch wirklich groß machen. Ist natürlich nicht so einfach, wenn man 1,58 groß ist, aber wirklich auch Raum einnehmen mit der Stimme und gerne auch mal einen dummen Spruch machen. Das wird dann auch irgendwie tatsächlich wahrgenommen. Und bloß nicht zu schüchtern sein, das geht genau in die falsche Richtung.
Du hattest jetzt gerade schon so gesagt, das soll sich nicht nach Männerbashing anhören. Ist es, machst du tatsächlich die Erfahrung, dass wenn man Frauen fördert, Männer sich auf die Füße getreten fühlen?
Ja, tatsächlich. Also Vivantes hat ja den Frauenförderplan, den ich ganz toll finde. Und ich weiß, in so Bewerbungsrunden wird häufig von männlichen Kollegen, nicht Bewerber, aber die in den Runden sitzen, dann auch gesagt, wir können ja jetzt nicht die Frau nehmen, nur weil es eine Frau ist. Aber das ist ja gar nicht Sinn des Frauenförderplans, sondern ne, bei gleicher Qualifizierung nehmen wir die Frau. So. Und das ist ja was ganz anderes, als wir nehmen die Frau, weil sie weiblich ist.
Ja. Yeah.
Aber das wird oft so empfunden. Und ich weiß auch, dass ganz viele männliche Kollegen das gar nicht wissen, dass es bei gleicher Qualifizierung die Frau sein soll, sondern die denken halt einfach, wir bevorzugen die Frau. So. Egal, ob die schlechter ist oder weniger Erfahrung hat. Das ist es nicht.
Und es ist ja auch so schade, dass das die Botschaft ist, die bei manchen Männern ankommt. Weil es läuft ja letzten Endes nie darauf hinaus, dass man nur noch Frauen beschäftigt. Sondern es
natürlich
läuft ja
nicht.
Im besten Fall darauf hinaus, dass man zumindest genauso viele Frauen beschäftigt wie Männer.
Da sind wir noch ganz weit von weg. Also gerade in Führungspositionen sind wir da noch ganz, ganz, ganz weit von weg.
Hast du Hoffnung, dass es sich...
Ja, ich glaube tatsächlich werde ich bis dahin ein paar graue Haare haben oder ein paar graue Haare mehr haben. Aber 50-50, vielleicht bin ich da auch schon in Rente.
Es gibt ja auch diese Theorie, dass es erstmal einen bestimmten Prozentteil an Frauen in dieser Ebene bräuchte, um dann auch viel mehr Frauen zu motivieren, auch dorthin zu gehen. Ist das eine Theorie, die du auch unterstützen würdest?
Das ist keine Theorie, das ist die Realität. Mhm. Also wir brauchen ja Vorbilder, die uns zeigen, dass es geht. Mhm. Und davon brauchen wir nicht nur eine oder zwei in einer Runde von 25 Leuten, sondern davon brauchen wir eben mindestens 20-30%, dass die jungen Kolleginnen nicht denken, ach, das ist die Ausnahme, das ist Superwoman, ne? Mhm. Sondern dass sie sehen, dass das wirklich jeder von uns schaffen könnte, wenn wir uns einfach dahinter klemmen und wenn wir es wollen.
Aber ist es denn überhaupt realistisch mit dem, was aktuell passiert, dass man diese Quote, die es dann bräuchte, sagen wir mal, weiß ich nicht, 25-30%, dass man die irgendwie auf diesem Weg erreicht, indem man auf, gut, Vivantes hat eine Frauenförderung, aber das ist ja, beruht ja auf Freiwilligkeit. Also es ist ja jetzt nichts, was irgendwie gesetzlich oder wie auch immer verankert ist. Also ist es tatsächlich realistisch, dass wir da so schnell hinkommen, wenn wir so weitermachen?
Nee, es braucht eigentlich viel mehr als das. Wir brauchen viel mehr Mentorinnen, wir brauchen viel mehr auch Unterstützung für die jungen, für die weiblichen Kollegen. Wir müssen auch das System ändern. Es muss möglich sein, dass man flexibel arbeitet. Also gerade in meinem Fach, ich bin ja Radiologin, ist das total gut machbar, weil man natürlich auch viel von zu Hause und remote arbeiten kann. Wir sind jetzt dabei, also Vivantes ist da ganz, ganz weit vorne schon, dass wir allen oder vielen Kolleginnen Heimarbeitsplätze beschafft haben, dass sie auch, wenn das Kind irgendwie ein bisschen krank ist, dass die nicht komplett ausfallen und so. Und das ist total wichtig, weil die, also wenn sich eine Mutter krank meldet in der Ausbildung, dann fehlt ihr natürlich der Tag Ausbildung. Und wenn sie stattdessen irgendwie von zu Hause mitarbeiten kann oder statt der 8 Stunden, die sie sonst eigentlich arbeiten müsste, halt 6 arbeitet. Und wenn wir das akzeptieren, dass sie das macht, was möglich ist, obwohl sie sich um ihr Privatleben kümmert, dann würde das, glaube ich, auch schon ganz schön viel helfen. Und das sind Dinge, die eben noch gemacht werden müssen. Da müssen wir noch hinkommen, ne? Dass wir da viel flexibler werden und die Leute, den Leuten einfach entgegenkommen.
Die Radiologie wäre also eigentlich ein frauenfreundliches Fach, gehört aber zu den Fächern, in denen die wenigsten Frauen arbeiten. Warum?
Auch nicht ganz richtig. Also gerade bei unseren MTRs, also den medizintechnischen Assistentinnen, da sind es ja, überwiegend weibliche Kolleginnen, was ich auch interessant finde, weil das ist ja schon sehr technisch. Mhm. Ne? Es ist, und ganz viel an Großgeräten und so. Da sind es tatsächlich mehr weibliche Kolleginnen. Warum das bei den Ärzten weniger weibliche Kolleginnen sind, weiß ich gar nicht. Das kann ich gar nicht beurteilen, aber oder kann ich gar nicht sagen. Aber wir wären eigentlich das Präzedenzfach, um mehr Frauen als Ärzte zu haben oder
ja,
Ärztinnen.
Also in welchem klinischen Bereich ist sonst Homeoffice so gut
ganz
möglich,
schwierig.
Wie du es jetzt beschrieben hast? Das ist ja dann ist schon eher die Ausnahme.
Ja, ganz schwierig. Also da sind wir schon das geeignetste Fach für. Und vielleicht ändert sich das ja auch in, oder ich hoffe, dass sich das ändert in Zukunft. Also ich arbeite stark daran, dass alle jungen Mütter oder auch also jetzt, ich will jetzt nicht die Frauen ohne Kinder diskriminieren. Ich habe ja auch keine Kinder, aber auch die, es ist ja auch in Ordnung, dass das Privatleben wichtig ist, auch wenn man keine Kinder hat. Ne? Alle Frauen, allen Frauen einen Heimarbeitsplatz zu beschaffen.
Hm. Warum hast du dich denn für die Radiologie entschieden?
Also ich habe das als PJ gemacht im Studium und habe das in den USA gemacht und hatte dort einen Mentor in der interventionellen Radiologie und habe viel Zeit dort verbracht und wollte das unbedingt machen, weil das so neu war. Also es ist ja jetzt auch schon über 20 Jahre her leider. Und so vielversprechend und so neue Methoden waren. Und dann bin ich auch eine Zeit lang diesem Interventionspfad gefolgt. Also klar musste ich natürlich meine Ausbildung auch ganz normal machen und wollte dann aber unbedingt interventionelle Radiologin werden. Und da bin ich gescheitert tatsächlich. Nicht fachlich, sondern weil ich irgendwie immer mehr Administration übernommen habe und leider irgendwann nicht mehr so viel tätig war in der interventionellen Radiologie. Und dann hat es irgendwann einfach keinen Sinn mehr gemacht, dass man an den Diensten teilnimmt, obwohl man so wenig Übung hat tagsüber. Also auch ein Punkt, wo ich gescheitert bin. Aber ich bin auch glücklich in dem, wie der Weg dann gegangen ist. Es war auch super und mir macht es auch Spaß. Personalführung, Mitarbeitergespräche und so Dinge sind auch die Sachen, die ich total gerne mache.
Vielen Dank für das Gespräch. Hat mir sehr viel
gerne.
Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Viel Spaß. Dankeschön.
Falls euch Annas Name oder Annas Stimme bekannt vorgekommen sind, Anna war tatsächlich schon mal in einer Folge von Frau Doktor Übernehmen Sie zu hören. In einer Folge vom Mai 2025, in der wir mit Ina Kolle über den Frauenförderplan des Klinikverbunds Vivantes gesprochen haben. Anna hat den Frauenförderplan ja vorher auch kurz erwähnt. Wir verlinken euch diese Folge gerne in den Shownotes und wir verlinken euch natürlich auch die Webseite des Aktionsbündnisses für mehr Chefärztinnen. Da findet ihr dann auf der Website zum Beispiel alles über das nächste Treffen, das im Herbst 2026 in Berlin stattfinden soll. Die nächste Folge von Frau Doktor Übernehmen Sie erscheint schon vor dem Herbst. Ich freue mich sehr, wenn ihr wieder reinhört.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apotheken Umschau Pro.
Gesundheit hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau.